Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit das Text für die Predigt, wenn Sie sich widersetzen. Ich möchte kurz beten. Vater, danke für dein Wort, das du uns heute gibst, dass du uns heute zu uns sprechen möchtest. Wir haben zuerst gesungen, dass wir in die Stille kommen, dass unser Herz still wird vor dir. Und ich bitte dich, dass du in diese Stille sprichst, uns ein Wort gibst, jeden von uns, das uns in den Sonntag und in die nächste Woche hin begleitet. Amen. Liebe Gemeinde, es war Sonntagabend bei den Juden, der erste Tag der Woche. Sonntagabend am Ende des Passafestes. Eines, das sie ganz sicher nie mehr vergessen werden und sicher nie vergessen haben. Wir wissen nicht genau, in welchem inneren Zustand die Jünger sich befunden haben. Jedenfalls hatten sie Angst um ihr Leben, Angst vor den jüdischen Theologen. Wenn wir uns die letzte Woche im Leben Jesu ins Bewusstsein rufen, dann bekommen wir eine Ahnung von der Situation, in der sich die Jünger befanden. Die Ereignisse hatten sich überschlagen. Die Woche beginnt mit einem triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Jesus wird von einer großen Menge als Messias gefeiert. Doch bald darauf wird er festgenommen, was die Jünger trotz aller Ankündigung völlig unvorbereitet trifft. Das können wir ein bisschen aus der Reaktion des Petrus sehen. Er versucht, Jesus mit dem Schwert gegen eine Übermacht von 500 Soldaten zu verteidigen. Dann folgt er Jesus, wie viele Jünger, nur mehr aus der Ferne. Mit dem Eingreifen des römischen Militärs und der Zerstreuung der Schar der Jünger folgen Schlag auf Schlag die beiden erniedrigenden Prozesse vor dem Hohen Rat und dem römischen Statthalter. Die Kreuzigung Jesu und sein Tod sind der schreckliche Höhepunkt dieser Tage. Die Jünger in alle Windrichtungen zerstreut. Jesus ist gestorben und begraben. Alles scheint vorbei. Lebenskonzepte in einem Augenblick vernichtet. Alle Hoffnungen zerstört. Die Jünger sind voller Trauer und Resignation, aber auch voller Schrecken und Entsetzen über das gerade Erlebte. Ihr Leben scheint zerstört. Fragen plagen sie. Haben sie ihre Arbeit und Familie während der letzten 3 Jahre völlig umsonst verlassen? Waren sie 3 Jahre einem falschen Messias gefolgt? Ihr Ansehen in der Gesellschaft ist weg. Nun gelten sie auch noch als Gotteslästerer. Und als ob es nicht schon schwierig genug zu verstehen und zu verkraften wäre, gab es dann noch die Berichte von Maria von Magdala. Sie, die zusammen mit weiteren Frauen am Grab gewesen war und es leer vorgefunden hatte. Das hatte Petrus und Johannes bestätigen können. Das Grab leer, das Grabtuch zusammengefaltet. Maria hatte dann auch noch berichtet, dass ihr Jesus lebend erschienen war. Das alles verwirrt und ist keine Hilfe. Die Jünger wissen einfach nicht, was sie mit all dem anfangen sollen. Und doch folgen sie der Aufforderung von Maria, nach Galiläa zu gehen und dort zu warten. Vermutlich mehr aus Orientierungslosigkeit als aus der Erwartung heraus, Jesus dort wirklich zu treffen. Die Angst war vor den religiösen Führern der damaligen Zeit so stark, dass sie sich nicht nur zurückzogen, sondern auch die Türen fest verschlossen. Hier setzt unsere heutige Geschichte an. Thomas wird in vielen Predigten der ungläubige Thomas oder Thomas der Zweifler genannt. Das mag vielleicht den Anschein haben, wenn man nur den Bericht von Johannes in Betracht zieht. Sobald man aber die anderen Evangelien mit einbezieht, gewinne ich den Eindruck, dass uns Johannes eine ganz andere Botschaft vermitteln möchte. Wie sehr der Zweifel bei allen Jüngern vorhanden war, wird erst klar, wenn wir uns die Berichte von Markus und Lukas ansehen. Markus erzählt uns, und ich zitiere jetzt das Evangelium, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Bei Lukas klingt es nicht viel anders. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Wie sehr Jesus von diesem Unglauben berührt war, sehen wir dann auch noch in Markus 16, im Vers 14, dort heißt es, zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Jesus ist allen Jüngern erschienen und sie konnten ihn sehen, auch die Wundmale an den Händen und die Narbe auf seiner Seite. Von ihren Reaktionen wird uns nichts berichtet, außer, dass sie letztendlich froh waren, ihn als den Auferstandenen erlebt und gesehen zu haben. Johannes hat, wie schon erwähnt, in seinen Berichten eine andere Perspektive als Lukas und Markus. Und darüber ist es wert nachzudenken. Die Geschichte von Thomas, die uns Johannes erzählt, hat etwas Besonderes, etwas Bodenständiges und sie ist gleichzeitig so realistisch und ermutigend. Das bringt mich zum ersten Punkt meiner Predigt. Zweifel und Unglauben dürfen sein. Die Geschichten vom ungläubigen Thomas vertreibt nicht einfach die Dunkelheit des Karfreitags durch die Helligkeit des Ostermorgens. Sie ist nüchtern und gibt der Figur des Thomas, der Zweifel und der Skepsis Raum. Thomas, ein hebräischer Name, der zu Deutsch Zwilling heißt, hat viele Zwillinge oder Doppelgänger. Die ersten waren jedenfalls die Jünger, die mit ihm waren. Alle miteinander sind nach der Kreuzigung von Jesu Menschen ohne Hoffnung und ziehen sich hinter verschlossenen Türen von der Welt zurück. Vielleicht kennt der eine oder der andere von uns das auch. Wir graben uns ein und wollen von der Welt nichts mehr wissen, nichts mehr mit der Welt zu tun haben, weil wir am Ende sind, weil wir Angst haben, weil wir nichts Gutes mehr erwarten. Wie schnell kann es auch in unserem Leben passieren, dass etwas Einschneidendes hereinbricht. Eine Krankheit, ein Todesfall, der Verlust des Arbeitsplatzes. Das trifft uns aus heiterem Himmel, stellt unser Leben auf den Kopf und kann unseren Glauben nachhaltig erschüttern. Manchmal sind es auch Geschehnisse in der Ferne, wie der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Israel, die Hungersnöte im Sudan, in Afghanistan oder die Ermordung von Menschen um ihres Glaubens willen, die unseren Glauben an den einen guten und barmherzigen und liebenden Gott in Frage stellen, beziehungsweise in Frage stellen können. Skepsis und Zweifel gehören zum Glauben dazu. Sie sind nicht, wie man zuerst einmal vermuten könnte, Gegensätze, sondern sie sind Elemente des Glaubens. Fast könnte man sagen, sie sind Zwillinge. Und Johannes weiß um die Brüchigkeit dieser Welt, um die dünne Schicht aus Eis, auf der sich unser Leben bewegen und der jederzeit einbrechen kann. Und gerade dort steht unser Glauben auf dem Prüfstand. Das bringt mich zum zweiten Punkt meiner Predigt. Warten auf Gott. Wir haben das heute schon mehrfach im Psalm gehört. Allem Schmerz, aller Niedergeschlagenheit, allen Zweifel zum Trotz hören die Jünger und auch Thomas auf die Botschaft des Engels, die ihnen von Maria überbracht worden ist. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Und wenn es nur wie ein letzter Strohhalm war, an dem sie sich festhielten, und der letzte Rest ihres Glaubens, sie gingen nach Galiläa und warteten bei verschlossenen Türen. Ich denke, das ist die erste gute Botschaft und eine wichtigere Aufforderung in diesem Abschnitt. Auch wenn unser Herz verschlossen ist und uns Angst und Sorgen plagen, so dürfen wir uns an dem Versprechen festhalten, dass Jesus uns nicht alleine lassen wird. Gerade der Psalm 42, den wir heute gehört haben, und auch der Psalm 43 geben uns die Ermutigung, dass Jesus uns wieder begegnen wird, wenn wir auf ihn warten, dass er uns nicht vergisst. Im Psalm 42, dem Vers 6, heißt es so schön: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Er weiß genau, was wir brauchen und wird es uns auch geben. Aber es gehört Mut dazu, in unseren Ängsten, unserer Trauer, ja selbst in unserer Wut auszuharren und darauf zu warten, dass Gott uns wieder begegnet. Es ist das beste Mittel, nicht zu verzweifeln. Und diesen Mut möchte uns Johannes in diesem Abschnitt geben. Dazu braucht es oft Gemeinschaft, die diesen Weg mit dir geht, die für dich vertraut, die für dich glaubt, mit dir hofft und dich ermutigt. Für Thomas sind die Jünger Menschen, die dem Thomas nicht viel voraus haben. Das sagt uns der Abschnitt ja sehr deutlich. Mit ihm im selben Boot sitzen, aber ihn doch begleiten. Ihn, der ja bei der ersten Begegnung mit Jesus nicht dabei war. Machen wir uns den Text noch einmal bewusst. Er aber, Thomas, sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege die Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und warum steht gerade Thomas im Mittelpunkt der Erzählung von Johannes? Aus den wenigen Worten, die uns überliefert sind, kennen wir Thomas als einen nüchternen, bodenständigen und zu jedem Opfer bereiten Menschen. So wird er uns in der Geschichte von der Auferstehung des Lazarus skizziert. Er ist ein Mensch, der seine Fragen, die er an Jesus hatte, offen zugibt und klare Antworten will. Er hatte sich offensichtlich von den Jüngern getrennt und war an jenem ersten Tag der Woche nicht dabei. Das Warum kennen wir nicht. Seine Botschaft an die Jünger ist klar und deutlich, nachdem er von der Auferstehung Jesu erfahren hat: Ich werde es nicht glauben, ehe ich die Wunden selbst gesehen und betastet habe. Ich werde es nicht glauben, ehe ich die Wunden selbst gesehen und betastet habe. Thomas hat recht, wenn er Jesus begegnen oder gar nicht glauben will. Trotz seines Zweifels trifft sich Thomas am nächsten Sonntag mit den anderen Jüngern. Es zeigt seine Bereitwilligkeit, sich überzeugen zu lassen, zeigt die Aufrichtigkeit seines Zweifels. Und Jesus kommt wieder um seines zweifelnden Jüngers willen. Er kennt ihn durch und durch und weiß alles, was in ihm vorgegangen ist. Er spricht ihn an, ohne dass Thomas darum bittet, und schafft damit Raum für eine Entscheidung, gibt ihm eine Chance zur Umkehr. Ja, er zeigt sich ihm nicht nur, er bietet ihm sogar an, seine Wunden zu berühren. Diese Begegnung führt bei Thomas zum Glauben. Er erfährt Heil und Heilung. Alle Zweifel und auch seine Schuldgefühle und Angst sind weggewischt. Und er drückt seinen neuen, vertieften Glauben aus, indem er sagt: Mein Herr und mein Gott. Von keinem anderen Jünger kennen wir ein solches klares Bekenntnis. Thomas bekommt einen persönlichen Gott, wie Dietrich Bonhoeffer es so treffend beschreibt. Ich denke, die Haltung des Thomas macht uns unmissverständlich klar, dass wir unseren Glauben selbst finden müssen. Unsere kleinen und großen Glaubenskrisen selbst durchleben müssen. Es hilft uns nicht zu resignieren und vorzeitig den Glauben unserer Väter, unserer Vorbilder einfach anzunehmen. Es hilft uns auch nicht, einen Glauben zu leben, der nur im Kopf existiert und nicht das Herz bzw. die gesamte Person erfasst. Ein solcher Glaube trägt den entscheidenden Momenten nicht, sondern bricht zusammen wie das bereits erwähnte dünne Eis, auf dem sich unser Leben bewegt. Wir brauchen Mut und Durchhaltevermögen, um die Zeit der Unsicherheit, des Zweifels, des Schmerzes auszuhalten. Und ich glaube, das ist das, was uns Johannes, jeden, der in einer solchen Situation ist oder in eine solche Situation kommt, sagen möchte und uns dazu ermutigen möchte, es auszuhalten. Wir brauchen nicht den Erzählungen anderer zu glauben, aber sie können uns helfen, Jesus wieder zu begegnen. Und eines ist gewiss, er kommt zu jedem von uns ganz persönlich, kommt uns besser, als wir uns kennen und weiß, was uns hilft, wenn wir offen dafür sind. Es steckt noch eine weitere Botschaft an uns in diesen Zeilen des Apostels. Zweifle, aber verzweifle nicht. Wenn uns schon Zweifel plagen, dann brauchen wir nicht zu verzweifeln. Dann braucht uns nicht der Zweifel, den letzten Lebensmut zu nehmen. Jesus lässt uns nicht allein in unseren schwierigen Lebenslagen, so schlimm sie auch sein mögen. Er hat versprochen zu kommen. Manchmal dauert es nur kurz, manchmal auch länger. Und manchmal einfach durch Mitmenschen, die uns helfen, diese Zeit zu überstehen. Doch seine Zusage gilt, er lässt uns nicht allein, er gibt uns immer wieder neue Kraft für unser Leben. Und damit komme ich zum dritten Punkt meiner Predigt, neue Kraft für ein neues Leben. Das erste, was Jesus seinen Jüngern sagt, ist Shalom Aleichem, Friede mit euch. Es ist ein Ausdruck, der nicht nur Unversehrtheit und Heil, sondern auch Gesundheit, Sicherheit, Frieden und Ruhe meint. Kein Wort des Vorwurfs oder der Enttäuschung kommt über Jesu Lippen. Er nimmt mit einem Mal seinen Jüngern alle Angst, alle Niedergeschlagenheit, die Betroffenheit angesichts ihres Versagens bei der Verhaftung ihres Meisters und schenkt ihnen wieder Freude. Die äußere Situation hat sich nicht verändert. Doch das Leben der Jünger wird nicht mehr so sein wie vorher. Jesus wird mit ihnen nicht mehr durchs Land ziehen. Sie werden als Gotteslästerer verfolgt werden. Einige, vermutlich die meisten von ihnen, werden als Märtyrer sterben oder, wie Johannes, in der Verbannung leben müssen. Aber der Friede, den Jesus schenkt, der verändert den Blick, die Perspektive. Dieser Friede wird sie fähig machen, in die Welt hinauszugehen. Sie werden trotz aller Gefahren und Widrigkeiten die frohe Botschaft verkündigen. Und in dieser Begegnung mit Jesus bekommen die Jünger auch die große Verantwortung. Sie sollen die frohe Botschaft, das Evangelium, in alle Welt hinaustragen. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Noch sind sie dazu nicht in der Lage. noch wird es 50 Tage dauern, bis sie zu ihrer Aufgabe fähig sind. Die Kraft dazu, den Heiligen Geist, werden sie erst zu Pfingsten bekommen. Aber das Ziel ihres weiteren Lebens ist formuliert und es kann langsam reifen. Und das gilt gleichermaßen auch für uns. Wenn dieser Friede unser Herz erfüllt, wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann wird dieser Friede auch nach außen strahlen. Und Jesus sendet auch uns, jeden Einzelnen von uns, seine Botschaft zu verkünden. Aber wir müssen nicht alle als die großen Evangelisten durchs Leben gehen. Wir sind nicht alle zu großen Redner geboren. Aber jede Arbeit, jede Handlung kann im Geist Jesu geschehen. Egal wo wir stehen, unser Leben gibt Zeugnis von dem, was in uns ist und wer und was uns trägt. Franz von Assisi soll einmal so treffend formuliert haben: Geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium Jesu Christi und nur wenn notwendig mit Worten. Ich wünsche uns allen, dass der Friede Gottes in uns wirkt und durch unser Leben in die Welt strahlt. Danke.